Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Verwandeln ist ein gutes Stichwort. Wir erhalten ganz wundervolle Zuschriften, die uns zeigen, dass wir es tatsächlich schaffen, manchen Menschen einen neuen, intensiveren Blick auf die Natur zu schenken. Darüber sind wir super, super glücklich und wir freuen uns riesig, wenn du uns ein solches Feedback gibst. Nur so können wir weiter wachsen und unsere Mission, die Welt ein Stück naturnäher zu belassen, weiter umsetzen. Schreib uns also gern weiter. Und jetzt hören wir einen spannenden Interviewgast zu unseren geliebten Bäumen und denen gibt er mehr als nur eine Stimme. 4 Bäume in Siegen und im siegerländischen Burbach haben jetzt einen Internetzugang. Und damit sollen sie uns ganz einfach sagen können, wie es ihnen geht. Ziel ist es, mithilfe von digitalen Medien hinter die Kulissen des Waldes zu schauen und dem geheimen Leben der Bäume zuzuhören. Das Ganze soll ein Beitrag zu moderner Umweltbildung und Naturbewusstsein sein. Ob dem so ist und was dahinter steckt, das erfahren wir heute von Nils Einsfelder von der biologischen Station, der maßgeblich für das Projekt verantwortlich ist. Die twitternden Bäume werden mithilfe des Saftflusses erzählen, was hinter ihrer sonst so schweigsamen Rinde los ist. Und Nils Einsfelder erzählt uns jetzt, wie das geht. Also, Herr Einsfelder, herzlich willkommen. Sie bringen Bäume zum Sprechen, rausgehen, kurz kennen, informieren, staunen. Damit steigen Sie auf Ihrer Homepage ein und damit steigen wir jetzt in dieses Gespräch ein. Was hat es damit auf sich?
Ja, guten Morgen. Damit hat es auf sich, dass wir bei Natur digital begreifen, uns das Ziel gesetzt haben, irgendwie Prozesse, die wir normalerweise im Wald nicht erfahren können, durch Sensoren erfahrbar zu machen. Dazu gehören auch die Tutoring Trees, also die Bäume, die Sie jetzt gerade so angekündigt haben. Dazu gehören aber auch andere Prozesse, die wir so jetzt im Alltag nicht unbedingt wahrnehmen können oder wo es sehr, sehr aufwendig wäre, sie wahrzunehmen. Der Grundgedanke hinter Natur digital begreifen ist, dass wir eine Lernplattform haben und auf der werden Sachen, also Inhalte, die von Sensoren aufgenommen werden, die habe ich didaktisch verarbeitet für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene. Und dort kann man dann etwas darüber lernen, zum Beispiel, was denn in so einem Baum passiert oder welche Tiere nachts unterwegs sind. Jetzt demnächst wird man noch schauen können, welche Vögel bei uns im Wald rund um die Uhr jeweils so an den verschiedenen Tagen unterwegs sind und singen. Anhand des Gesangs kann man das dann erkennen. Genau, und das ist so das Ziel dahinter, da die Erkenntnisse über den Wald und das Wissen über den Wald und über die Tiere und Pflanzen, die wir da haben, zu mehren und den Leuten nahezulegen.
Das klingt total spannend und passt eben zu unserem Podcast Kraut im Ohr, der sich natürlich auch die Vermittlung von Wildpflanzenwissen auf die Fahnen geschrieben hat. Wir gehen mit Ihnen jetzt nochmal ganz von Anfang an in eben diesen Wald. Verraten Sie uns, bevor Sie uns mit in Ihren Wald nehmen, mit wem wir eigentlich heute sprechen.
Ja, mein Name ist Nils Einsfelder. Ich bin Projektkoordinator bei Natur digital begreifen. Und ich bin studierter Biologiedidaktiker und arbeite eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der biologischen Station Siegen-Wittgenstein. Und wir ich sage immer wir, ne? Also ich bin das Mädchen für alles in diesem Projekt und kümmere mich um sämtliche Aufgaben und koordiniere halt von externen Dienstleistern und so, was dann im Endeffekt auf der Webseite, die man sich natürlich auch anschauen kann, unter Natur digital begreifen, zu sehen ist, das ist dann quasi das, was ich dann mit den Dienstleistern und die uns die Sensoren zum Beispiel liefern, so alles anspreche. Das genau. Ganze ist cool. Achso, ich wollte noch darauf eingehen, das darf nicht hinten unterfallen, finde ich das nämlich wichtig, dass es ein Kooperationsprojekt ist. Es ist nicht nur die biologische Station, das ist auch die Uni Siegen und das ist auch die Stadt Siegen, die da auch sehr aktiv mit dabei ist und die Klimaweltenhöchenwachen sind auch mit an Bord.
Genau, also wir befinden uns jetzt also räumlich im schönen Siegerland und Sie gehen mit uns in einen ganz besonderen Wald. Und dieser Wald ist, so haben wir das jetzt schon mal verstanden, irgendwie vernetzt und verdrahtet. Können wir da nochmal einsteigen?
Ja, das können wir gerne machen. Soll ich mit den twitternden Bäumen einfach auch direkt einsteigen?
Gerne.
Oder ja, gut. Wir haben den Stadtgarten Siegen und wir haben nicht nur den Stadtgarten Siegen. Letztendlich ist Natur digital begreifen. Wir können ja überall die Natur verstehen lernen. Und es ist eigentlich überall wichtig zu schauen, wie geht es den verschiedenen Pflanzen, was für Tiere leben hier und diese ganzen verschiedenen Informationen zu haben. Deswegen hat das Projekt inzwischen schon auch einen zweiten Standort bei Burbach. Ist auch südlich von Siegen, wo auch twitternde Bäume stehen. Also wenn Sie sich auf der Webseite das anschauen, bei den twitternden Bäumen, können Sie sich die Sensordaten anschauen und da werden Sie sehen, dass wir sowohl in Siegen eine Buche und eine Eiche mit Sensoren versehen haben, als auch bei Burbach eine Buche und eine Eiche mit Sensoren versehen haben. Und im Stadtgarten Siegen, das ist so ein sehr, sehr stadtnaher Wald, das ist sehr schön, der hat auch viel Erholungspotenzial. Und deswegen hatte er sich so als Projektfläche sehr gut angeboten, dass man da so einen didaktischen Lehrpfad reinlegt, weil das für die Menschen, die dann dort leben, vor Ort halt auch super schön ist, dann da spazieren zu gehen und entsprechend sich unsere QR-Codes, die man dann vor Ort, wenn man es nutzen kann, nutzen möchte, dann scannen können und dann kommt man eben auf die Website und kann sich Dinge erzählen lassen, zum Beispiel zu den twitternden Bäumen.
Das heißt also, früher war man in so einem Lehrpfad ja unterwegs und dann hatte man allenfalls eine Tafel, da stand drauf, das ist eine Buche und die funktioniert so und so. Und neu
Genau.
ist jetzt, dass man mit einem QR-Code nicht nur was über die Buche erfährt, sondern eigentlich, dass diese Buche uns was erzählt und zwar live. Ist das richtig?
Genau, also die Buche und die Eiche, das haben wir jetzt als Modellbäume rausgesucht, beziehungsweise das habe ich mir als Modellbäume rausgesucht. Die sind mit einem Dendronometer, nennt man das, versehen. Das ist so ein Seil, was einmal um den Baum herumgespannt ist und das ganz, ganz feine Durchmesser, also Umfangsänderung des Baumes wahrnehmen kann. Wenn der Baum im Verlauf des Tages Wasserfluss hat, ändert sich minimal der Baumumfang. Und das kann man messen. Und das liegt daran, dass zu sagen, über Nacht nicht wirklich viel Wasser fließt. Und dann, wenn zum Beispiel die Sonne am Tag über stark scheint, durch das Verdunsten des Wassers oben an den Blättern, das ist das, was das Ganze am Laufen hält, das Wasser gesogen wird, entleert der Baum erst einmal seine Reserven, die er so in den Ästen hat und dann weiter hinunter, die er im Stamm hat. Und dann können wir das mit diesem Dendrometer messen, dass der Durchmesser erstmal nachlässt. Zum Abend hin und über die Nacht füllt sich das dann in Teilen dann auch wieder auf. Was heißt in Teilen? Das Ganze ist ja ein Kreislauf. Wenn Sie sich die Daten anschauen, dann sehen Sie das. Jetzt zumindest an einem sonnigen Tag, dass man da eine sehr, sehr schöne Kurve hat, wie es hoch und runter geht, im Verlauf des Tages, wie der Baum dünner und dicker wird. Und das teilt der Baum uns mit. Der ist da mit einem Datenblogger versehen und da ist eine SIM-Karte drin und die schickt er uns dann diese Daten zusätzlich mit noch anderen Daten.
Wie kann er das? Ich meine, es ist ja digital und der Baum hat doch keinen Strom.
Ja, es ist das so ziemlich, ich würde sagen, die größte Herausforderung in diesem Projekt, neben dem, wie kriege ich diese Daten tatsächlich aus dem Wald, weil das mit diesen SIM-Karten leider alles nicht so einfach ist, wie ich das gehofft hatte. Wir haben im Fall der twitternden Bäume Solarpaneele angebracht. Also wir haben im Tiergarten Siegen, da ist ein sehr, sehr haben wir eine schöne Fläche gefunden, wo wir im Endeffekt ein Solarpanel wo wir halt auch Sonne haben, wo halt keine Bäume das verschatten, wo wir das anbringen könnten. Und das Gleiche haben wir dann in Burbach auch gemacht. Da haben wir uns eine Waldkante gesucht, wo wir uns denken, dass das gut geeignet ist, um da den Strom sicherzustellen. Da wird das immer durchgerechnet, wie groß dieses Solarpanel sein muss, damit wir auch im Winter dann noch genügend Strom haben. Dann ist da eine Batterie mit dran und dann. Ähnlich wie die Bäume mit der Photosynthese sich ihre Energie holen, holen die twitternden Bäume sich dann mit dem Solarpanel ihre Energie.
Oder gibt es dann keine Kabellage oder so, die dann angeknabbert werden kann oder so?
Die legen den Finger auf den wunden Punkt. Das ist das Erste, was mir passiert ist, tatsächlich im Tiergarten Siegen, dass die Kabel uns angeknabbert worden sind. Und da mussten wir erstmal dann Haben wir mit dem Förster gesprochen und der hat dann einen Zaun drumherum gemacht, dass genau das nicht passiert. Wir hatten das vorher sogar darüber gesprochen und uns Gedanken gemacht, das könnte passieren, das könnte möglich sein. Und dann war es so, ja, wie wahrscheinlich ist das denn? Und dann war es irgendwie 2 Wochen später, waren die Kabel angeklammert. Und daraus haben wir dann gelernt. Also ja, das kann schon passieren, aber die Kabel werden auch vergraben, soweit es geht. Und ja.
Also uns interessiert ja wirklich so dieses Aufeinandertreffen der Welten hier. Diese Hörerschaft ist ja sehr naturverbunden und geht dann lieber an einen Baum, um sich sozusagen da runter niederzulassen und vielleicht auch mal alle digitalen Geräte fallen zu lassen. Jetzt ist es aber so, dass die Welt sich ändert und eben zunehmend digitaler wird, wir auch mit digitalen Methoden andere Dinge erfahren können und dass es sich vielleicht sogar befruchtet oder ergänzt oder eben etwas Spannendes bewirkt. Und vielleicht können wir da jetzt mal so ein bisschen einsteigen. Also Sie sagen ja Natur digital begreifen, das ist so Ihr Motto. Geht
Ja.
das nur noch so oder wird das künftig immer mehr sozusagen Pflanzen zu Influencern machen?
Nein, ich würde sagen, das nicht. Also ich bin da vollkommen auf Ihrer Seite, wenn ich Entspannung haben möchte und wenn ich mal aus diesem stressigen Leben mit digitalen Endgeräten raus möchte, dann stelle ich auch das Smartphone ab und lege mich lieber unter einen Baum und habe dann da auch meine Ruhe vor dem ganzen Heckmeck. Ich denke aber, dass es eine Ergänzung ist, die wir nicht aus den Augen lassen sollten und wo wir uns auch die Möglichkeiten der Wissenschaften, der Technik zu nutzen machen sollten, tatsächlich. Die Ausgangslage war, dass Studien ergeben haben, dass das Naturwissen in den jüngeren Generationen anscheinend vor allem auch, also das Wissen über die Natur um uns herum, einfach weniger geworden ist über die letzten Jahrzehnte. Und quasi der Gedanke war dann, okay, wie können wir es schaffen, so einen Lebensweltbezug gerade auch bei jungen Menschen irgendwie herzustellen? Und deswegen hab ich ja auch diese didaktische Einteilung in Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und da dann zu sagen, wir haben die Möglichkeit über irgendwie wirklich spannende Prozesse, ja, dieses der zweite Sensor, der in diesen Bäumen, Twittern, Bäumen angebracht ist, das sind Nadeln, die im Baum drin sind und den Fluss des Wassers im Baum messen können. Wie verrückt ist das denn, dass das geht? Ne? Dass wir das sogar sehen können, dass wir uns das irgendwie Graphen verständlich machen können, was da eigentlich passiert. Und das sind so Sachen, da irgendwie ein Gefühl für zu kriegen, wie dieses Lebewesen, dass ich mich dann in meiner Freizeit auch einfach vielleicht mal dort runterlegen möchte und dann auch meine Ruhe haben will, dass ich über den digitalen Kanal da eine Chance habe, mehr über dieses Lebewesen zu erfahren. Das finde ich, ja, es ist so eine neue Wahrnehmungsebene, die hätten wir sonst gar nicht ohne das Digitale. Also das kann ich jetzt mit analogen Sensoren, zumindest diesen Wasserfluss da drin, also das, ja, also
Also wir haben,
das erschließt uns das erst, sagen wir es mal so.
tatsächlich mit so einem Stethoskop mal die Bäume abgehört und durchaus bei der
Ja.
Birke das Rauschen gehört.
Ja. Aber das ist nicht, dann können Sie nicht sagen, zum Beispiel, was ja bei uns dann auch spannend wird, das existiert noch nicht, aber das ist sozusagen angelegt, dass das geht, ist festzustellen, wenn wir wie viel Bodenfeuchte haben und wenn das Wetter herum wie viel ist, wie viel Stress hat zum Beispiel gerade dieser Baum. Ne? Es ist ja durchaus auch wichtig zu verstehen, was beeinflusst unsere Bäume jetzt gerade mit dem Klimawandel und den wärmer werdenden Temperaturen sind die Buchen ja momentan total am Kämpfen. Und dass wir dann irgendwann quantitativ sagen können, hey, schaut mal hier, da können wir genau sehen, am 28. August, welches Jahr auch immer, da hat die Buche richtig angefangen zu kämpfen. Da können wir es dann quasi dran festmachen und können das besser verstehen, was da eigentlich passiert in diesen Bäumen.
Das heißt, Sie können auch jetzt schon, das Projekt läuft, glaube ich, seit März, nee, Juni.
März haben wir die Sensoren angebracht, im Juni wurde das Projekt eröffnet.
Genau, haben Sie denn jetzt schon über den Sommer, der ja sehr wechselhaft war, Veränderungen erkennen können?
Was meinen Sie mit Veränderung?
Ja, also
Also,
dieses Gezwitscher der Bäume, hat sich das in den
ja.
letzten Monaten, das wird sich ja sowieso aufgrund der Jahreszeiten ändern, aber haben Sie auch schon, wie Sie sagen, aufgrund des Klimas möglicherweise irgendetwas herausfinden können, was
Dafür ist ja ein halbes Jahr eine viel zu
zu
kurze
wenig?
Periode. Naja, wir haben ja momentan, zumindest jetzt auch global betrachtet, so ziemlich das wärmste Jahr, was jemals so aufgezeichnet worden ist. Da gibt es sehr, sehr gruselige, finde ich, Visualisierungen zu. Aber das sorgt nicht dafür, dass ich jetzt sagen kann, ich habe ja keine Vergleichswerte zu dem, was ich in den Bäumen gerade sehen kann. Ne? Ich kann mir jetzt die Daten bei den Bäumen anschauen. Was sehr, sehr schön sichtbar ist, ist eben dieser Wechsel von Tag und Nacht, den ich ja vorhin beschrieben hatte, dass halt auch während der Nacht kaum Wasser den Baum hinauffließt, was ja irgendwie dann logisch ist, wenn das Ganze nur durch die Verdunstung an den Blättern irgendwie zustande kommt. Und was ich sehen kann, ist, dass so ein sonniger Tag im Vergleich zu jetzt gerade, wo es sehr regnerisch ist, kann ich eigentlich gleich noch auf die Webseite draufschauen, da müsste man das sehen, so ein sehr sonniger Tag ganz anders aussieht als so ein regnerischer Tag. Ne? Dass man das schön sehen kann, wie da der Baum anders mit seinem Wasserhaushalt umgeht. Um jetzt irgendwelche Aussagen darüber zu treffen, die ja langfristiger Natur sind. Das ist natürlich hoffentlich langfristig gesehen in ein paar Jahren dann auch möglich. Ne? Da gibt es ja auch andere Forschungsdaten zu. Aber jetzt, dass wir diesen Bäumen sagen können, und so geht es denen gerade im Vergleich zu, als das Klima noch ein bisschen anders gewesen ist, das ist natürlich noch ein paar Jahre in die Zukunft.
Und Sie spielen also dann diese Daten, die Sie täglich erheben, auf einer Website aus. Und da kann man das dann zum Beispiel mit angucken.
Genau, die Webseite heißt naturdigitalbegreifen.de, also natur-digital-begreifen.de. Da können Sie als Zuhörer gerne auch mal draufschauen. Da finden Sie dann die verschiedenen Module. Das hatte ich vorhin so ein bisschen angedeutet. Das sind die verschiedenen Themen, die wir bespielen, wovon die zwitschernden Bäume ja eins sind. Und da können Sie dann im Endeffekt sich altersangemessen verschiedene Inhalte angucken. Und bei den zwitschernden Bäumen ist es zum Beispiel so, als Erwachsener kriege ich da die volle akademische Dröhnung. Da ist es dann wirklich, dass sie sich die verschiedenen Daten anschauen können, was den Umfang und was irgendwie den Wasserfluss angeht. Da gibt es eine erklärende Animation dazu, weil es ja schon ein sehr abstraktes Thema ist. Ne? Der zwitschernde Baum, das ist so das, wo man am wenigsten wirklich einen Griff, ein Gefühl für kriegen kann. Wenn ich jetzt sage, ich schaue mir dir an, welche Tiere leben bei uns und treiben sich nachts mit Wildtierkameras, nehme ich das auf. Theoretisch könnte ich mich die ganze Nacht in den Wald setzen und nach Tieren gucken. Ne? Also möglich ist das. Und deswegen ist das nicht ganz so, und da brauche ich keine Animation für zu machen. Bei den Twittering Trees fand ich das nötig, um das wirklich verständlich auch zu machen. Und genau, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie wollen nicht ganz so viel Akademisches, ich selber gucke mir immer gerne die Kinderseite an, weil da ist alles mit, man kriegt das vorgelesen, da hat eine Studentin eine sehr, sehr schöne Arbeit gemacht, die hat das quasi auch ausgearbeitet und hat dann im Endeffekt das eingesprochen und dann haben wir das so umgesetzt und da ist es dann sehr, sehr viel kindnäher dann auch nochmal
Genau, also
geschrieben.
es gibt ne, drei Zielgruppenportale, die sind eben zum Beispiel das Kind mit dem Eichhörnchen eingeleitet und dann kann man eben wählen, welches Niveau man sich gerne da reinziehen möchte und kann eben auf so eine kleine Forschungsreise gehen. Das finde ich besonders schön, weil man wirklich mal aus erster Hand ja auch diese pure Datengeschichte zunächst hat, um sich auch mal klar zu machen, ja, nee, es ist nicht alles direkt ein Infochart, sondern da kommen ja erstmal Daten rein und diese irrsinnige Datenmenge, steckt da am Ende auch irgendwann eine KI hinter? Ich meine, wie verarbeitet man das irgendwann perspektivisch?
Ich habe ja das didaktische Ziel. Es gibt ja diese twitternden Bäume in der Forschung durchaus schon längere Zeit und die werden ja auch für akademische Zwecke auch eingesetzt, um damit Erkenntnis zu gewinnen. Das kann man bei uns ja auch, aber bei meiner Arbeit ist ja der Fokus wirklich drauf, dass ich sage, ich möchte das Menschen nahe bringen. Ich will, dass Leute dann Verständnis für kriegen. Und da sehe ich jetzt keinen Fall, wo ich sagen würde, für die Twittering Trees würde ich da mit einer KI die Daten weiterverarbeiten. Und dass sie das irgendwie, wüsste ich jetzt nicht, welches Netz ich da nutzen würde, um irgendwie da noch was, noch an Mehrwert zu generieren.
Aber spielt sie perspektivisch eine Rolle?
Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo das jetzt noch passieren wird. Auch das nächste Thema, was veröffentlicht werden wird. Ich sitze gerade dran, dass ich das nächste Modul bearbeite. Das sind die Vogelstimmen. Das ist ein Einplatinencomputer, der in den Wald gehangen wird und mit einem Mikrofon ausgestattet ist und der Vogelstimmen erkennen kann. Und dafür wird tatsächlich eine KI genutzt. Das ist basiert auf dem BirdNet. Das können Sie sich auch fürs Handy runterladen. Da kommt das ursprünglich her. Und da haben sich Leute sehr, sehr schöne Arbeit, finde ich, gemacht, das so als Anwendung, dass man das auch so eben sich als Computer in den Garten hängt normalerweise. Dazu sagen, herausfinden kann, das leben eigentlich für Vögel bei mir im Garten. Ne? Das läuft dann über so ein Raspberry Pi. Ich meinte es gerade, so ein Platinencomputer. Und kann ich auch jedem empfehlen. Ich fand das super spannend. Ich habe das bei mir jetzt zu Hause auch schon gemacht, dass ich das mal hinten rausgehangen habe. Da kommt dann die KI teilweise noch an ihre Grenzen. Also der Förster musste schon mal sehr lachen, als ich ihm das gezeigt habe. Und der meinte, aha, Sie, Herr Einsfelder, anscheinend hatten Sie eine Großtrappe im Hinterhof. Was natürlich total absurd ist, ne? Da wird sicherlich keine Großtrappe gewesen sein. Aber das kann man dann noch feintunen, ne? Also diese KI, die braucht dann auch durchaus noch eine Hilfe. Ich kann dir dann noch sagen, du, diese Art von Vogel gibt es hier nicht. Das, was du da erkannt hast, wird es sicherlich nicht gewesen sein. Man kann auch mit den, wie sicher muss ich die KI sein, im Endeffekt arbeiten. Und das ist super spannend, ne? Steckt so ein Modell hinter. Werden halt ganz, ganz viele Aufnahmen gegeben, mit der sie erkennen lernt, wie klingt eigentlich diese Art von Vogel. Was vielleicht mir perspektivisch auch ermöglicht, das weiß ich noch nicht genau. Wir wollen was Ähnliches auch noch mit Fledermäusen machen. Und die Biostation hat natürlich Massen an Daten zu Fledermäusen. Also ich überlege noch, ob ich vielleicht mir selber diese KI dann auch noch trainiere, für die Fledermäuse erkennbare Daten zu generieren. Das muss ich noch mal gucken, wie gut das geht, ob da unsere Daten auch reichen. Aber im Endeffekt ist das zum Beispiel eine Arbeit, die lässt sich eigentlich nur durch eine KI bewerkstelligen.
Aber das heißt, das Projekt hat also jetzt schon sehr viel Entwicklungspotenzial, aber es hat auch schon viele mediale Wellen geschlagen.
Ja.
Wie werden Sie wahrgenommen? Wie ist so nach dem ersten Quartal oder ein bisschen länger ja schon die Resonanz?
Also die Resonanz ist sehr positiv mit allen Leuten, mit denen ich so face-to-face spreche. Die sind sehr begeistert und finden das auch schön, was wir da machen. Also wir haben immer wieder auch Gruppen von Leuten, denen wir das mal zeigen. Wo ich dann eine Führung mache und Leuten das irgendwie nahelege und mal erkläre, was so passiert. Und da deuten sich auch schon vielleicht mögliche Kooperationen an. Das Ganze ist ja so modular gestaltet, ne? Wenn jetzt jemand sich so ein Tutoring Trees, vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der ist ein bisschen teuer, aber selber in den Garten stellen wollen würde, dann könnte man das auch bei uns relativ günstig auf der Homepage mit einbinden. Das ist alles schon so gedacht. Und die mediale Resonanz ist dann im Endeffekt, das war spannend, das zu erleben. Es gab so den ersten Medienbeitrag, da sind Sie ja auch drüber aufmerksam geworden beim WDR. Und das hat dann irgendwie so einen Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht, dass dann irgendwie Leute das gesehen haben und auf mich zugekommen sind und mir Mails geschrieben haben und irgendwie mehr wissen wollten, was zu dem Zeitpunkt natürlich ein bisschen frustrierend war, weil es war ja noch nichts veröffentlicht. Aber dann mit der Veröffentlichung ging das dann auch weiter. Und dann kam die Lokalzeitschrift, wo es dann auch nochmal irgendwie größere Wellen geschlagen ist, dass das Fernsehen dann gekommen ist. Und genau.
Und das
Und
Publikum, also ich meine, Sie machen das ja auch, damit sich eben Menschen mit dem Wald beschäftigen.
Ja, das Publikum, das sind halt dann die wenigen Leute, die sich bei mir rückmelden, dann tatsächlich, wenn sie so einen Beitrag gemeldet haben. Also viele konsumieren das ja und schauen sich die Webseite dann an. Ne? Das kann ich sehen in der Statistik, wenn wir so einen Radiobeitrag haben oder wenn wir so einen Fernsehbeitrag hatten. Dann sehe ich auf der Webseite am Tag danach, geht so die Statistik so nach oben, weil auf einmal irgendwie zig Leute auf der Webseite dann gewesen sind. Ne? Das ist schön zu sehen, dass die Medienbeiträge auch tatsächlich was bringen und sich dann den Leute das dann auch rezipieren und auch zu sehen, dass Leute das auch ernsthaft rezipieren. Ne? Ich kann sehen, im Schnitt rufen Leute 4 Seiten pro Besuch auf bei uns. Das heißt, es ist nicht so ein, ich klicke einmal drauf, schaue mir die Startseite an, denke mir, ja, blöd, ich gehe wieder runter. Da wird tatsächlich dann auch mal das Ganze mal ernsthaft angeschaut. Ne? Das ist eigentlich, finde ich, es ist ein tolles Ergebnis, das irgendwie zu wissen, da nehmen Leute das dann auch medial wahr und und lernen dann hoffentlich auch was durch uns über den Wald. Ja, und die Rückmeldung per Mail, die ich dann bekomme, die sind auch ja meistens dann nachfragender Art. Ich habe
Ja.
etwas noch nicht verstanden. Ich hatte schon eine Person, die sich noch eine vierte Kategorie gewünscht hat, wo es noch mehr ins Wissenschaftliche geht, wo ich dann leider sagen musste, tut mir leid, die Kapazitäten habe ich nicht. auch wenn das schön wäre, ne? Also da nochmal. Ich glaube, mit den Erwachsenen sind wir da schon gut aufgestellt. Ich habe schon die Rückmeldung von FreundInnen bekommen, die das Ganze sich auch mal angeschaut haben, gemeint haben, boah, das Erwachsene, das ist schon teilweise echt tough.
Ich bin auch zu der Kinderseite übergegangen, darf ich
Ja.
gestehen. Genau. Genau. Aber verändert sich dadurch Ihr Blick auf die Bäume? Sie kommen ja nun wirklich noch ganz klassisch aus der Biologie.
Das ist eine schöne Frage. Ich würde sagen, ich weiß jetzt selber auch mehr über die Bäume. Also so der erste Teil meiner Arbeit war ja, mich selber ganz, ganz viel in diese Dinge einzulesen und selber ganz, ganz viel in der wissenschaftlichen Literatur zu wälzen, um herauszufinden, wie genau funktioniert das eigentlich alles. Jetzt gerade bei den Twittering Trees war das ja im Endeffekt ein großer Aufwand, ne? Bei der phänologischen Kamera, die leider auch irgendwie immer noch so ein bisschen am Haken ist und noch nicht so ganz fertig werden will, war das auch viel Aufwand, weil die Phänologie ist ja ein riesiges Thema, wo man unfassbar viel verschiedene Sachen auch betrachten könnte. Und ich würde sagen, dadurch hat sich mein Blick auf die Bäume auch nochmal verändert, einfach weil ich jetzt selber auch besser verstehe, was da eigentlich passiert. Von dem ich natürlich nicht alles irgendwie dann verpacken, in Texte verpacken oder in schöne Bilder verpacken und Leuten irgendwie nahelegen kann, was ja schade ist eigentlich, ne? Aber ich meine, das hängt auch immer so ein bisschen an der Zeit, ne? Man möchte jetzt auch nicht mit dem Smartphone den QR-Code im Wald scannen und dann irgendwie da 10 Minuten beschäftigt sein, ne? Das ist so ein bisschen, wo ich immer auch dann auf der Bremse stehe und sage, es sollen halt nicht so super viele Inhalte dann pro Seite auch sein, weil das irgendwann überlädt es sich halt auch einfach. Und diese ganzen Inhalte schwirren aber halt alle in meinem Kopf jetzt rum. Und das ist schön. Also dadurch nehme ich das auch nochmal intensiver wahr. Ne? Auch wenn ich dann nicht medial selber im Wald unterwegs bin und die Bäume einfach nur betrachte mit meinen Augen, wie ich es halt tue, wenn ich jetzt mal mein Smartphone nicht benutzen möchte, was durchaus häufiger vorkommt. Ja,
Was ja,
und
genau,
dann.
was ja vielleicht auch die Idee noch immer dahinter ist, ne? Also gab es irgendwas, haben Sie jetzt einen anderen Lieblingsbaum vielleicht oder gab es was besonders Überraschendes, wo Sie gesagt haben, boah, diese Buche in Burbach, die hat mir jetzt was verraten, da wäre ich sonst nicht drauf gekommen. Es waren jetzt zwei Fragen, einmal die nach dem Lieblingsbaum und die nach der Überraschung.
Meine Lieblingsbaumart ist die Schwarzerle und ich habe auch einen Lieblingsbaum, also eine Lieblingsschwarzerle, die hat mir meine Narbe verpasst. Das ist auch eine andere Geschichte.
Was haben Sie darüber
Und
verfasst? Ich habe es akustisch
nee,
nicht
die hat
gehört.
mir mal eine Narbe verpasst. Und da war ich am Kartieren und bin unter diese Erle lang gelaufen und da ist mir ein Ast auf den Kopf gefallen. Das war eine
Ui.
ganz blöde Idee generell. Aber es war ein wunderschöner Tag und es war einfach eine unfassbar tolle Stimmung. Und ich habe auch danach dann weiter die Schmetterlinge kartiert. Das war dann nicht das Problem. Und ich habe mir dann vorgenommen, wenn ich unter Erlen langlaufe, ich meine, es das heißt ja Buchwald, ne? Also ich hätte es mir auch einfach denken können. Na gut. Ja, so viel dazu. Das hat sich nicht geändert, tatsächlich. Was war nochmal die zweite
Die
Frage? Sorry, habe ich.
überraschende, ob Sie irgendeine Überraschung erlebt haben.
Also ich glaube, dass wir wirklich diesen feinen Unterschied haben in diesem Pulsieren des Baumes, der ja dicker und dünner wird im Tagesverlauf, dass das wirklich so ein stetiger Prozess ist. Das war für mich auch einfach neu und das war auch für mich sehr faszinierend. Aus dem Studium war das irgendwie bekannt, aber das wirklich dann quasi an den Bäumen, mit denen ich arbeite, nachvollziehen zu können, das ist ja nochmal was ganz anderes. Es geht ja irgendwie auch um Primärerfahrungen dabei. Ne? Und irgendwie um die Bäume wirklich erleben lernen. Das Digitale möchten wir nicht einfach nur so irgendwie in den Raum stellen. Das ist ja das, was ich ein bisschen traurig finde, wenn man unsere Website einfach von zu Hause aus dem Zimmer besucht. Natürlich lerne ich da auch was, aber wenn ich sozusagen im Siegen im Wald vor Ort mache, ist das was ganz anderes. Also nehme ich zumindest so wahr, wenn ich das selber auch, ne, zum Testen nutze ich das ja selber auch, um mir weiter Gedanken darüber zu machen. Und ja, ich glaube, würde sagen, so wirklich diese Feinheit dieser Prozesse hat das irgendwie schon mal nochmal was für mich verändert, ja.
Super schön. Und es gibt ja auch andere Twittering Trees, haben Sie eben schon anklingen lassen. Das ist eine ganze Mannschaft, kann man sagen. In anderen Regionen, in anderen Ländern bildet man also so eine Art Netzwerk aus Twitter-Freundschaften oder was ist der Sinn der Sache? Man kann die ja vernetzen wahrscheinlich.
Ja, grundsätzlich ginge. Das hatte ich ja vorhin auch schon anklingen lassen, ne? Wir haben das grundsätzlich modular aufgebaut. Also wenn jetzt irgendwie Menschen mit den Bäumen auf uns zukommen würden und sagen, hey, wir haben auch tolle Daten, wollt ihr die nicht mit veröffentlichen, ginge das relativ einfach bei uns. Das ist extra ja so modular so gebaut. Grundsätzlich habe ich auch mit Leuten, die twitternden Bäume, als ich dabei war, herauszufinden, okay, wie genau wird es jetzt eigentlich mit der Installation, mit dem Anbieter, der die verkauft, diese Sensoren, habe ich auch mit Leuten geschrieben und Kontakt gehabt und telefoniert, die schon welche haben. Grundsätzlich habe ich jetzt leider keine Zeit, weil ich halt auch diese ganzen anderen Module noch habe und neue Module entwickle, da irgendwie tatsächlich so eine Mannschaft aufzubauen. Das wäre natürlich schön, ne? Zu sagen, wir stellen dann noch mehr Bäume nebeneinander und man kann das wirklich vergleichen von Standort zu Standort und irgendwie sieht man, wie es Bäumen in verschiedenen Regionen gerade geht. Ja,
Aber
das.
vielleicht hört das ja jemand, der sie da unterstützt.
Ja, das wäre natürlich toll. Ja, dann kann die Person mir gerne eine Mail schreiben. Also wenn das jetzt jemand hört, der einen Twitter-Baum hat und das gerne möchte, kann er gerne auf mich zukommen und wir können mal schauen, dass wir das irgendwie bei uns auch eingebunden kriegen. Weil das ist natürlich auch so ein bisschen, das heißt natürlich, das ist auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, ne? Dass man das irgendwie vernetzt und dass man da irgendwie eine Möglichkeit schafft, an auch für verschiedenen Orten das Ganze irgendwie attraktiv zu machen. Ist natürlich jetzt nicht für jeden möglich, ins Siegerland zu reisen, ist ja logisch, ne? Und wenn es dann irgendwie einen twitternden Baum in München und Ulm und keine Ahnung wo noch gäbe, dann könnte man da entsprechend auch die QR-Codes auf die Seite hinstellen. Das wäre relativ wenig Aufwand, um da dann auch diese Möglichkeit zu haben, das Lernen über diese Bäume dann voranzutreiben.
Genau, also das ist ja auch schon so ein bisschen der Ausblick, was Sie sich für dieses Projekt wünschen. Wie soll es weitergehen?
Also wie es weitergeht, ist, dass erstmal die weiteren Module noch veröffentlicht werden sollen. Das ist auch momentan auch die Hauptarbeit, an der ich stecke. Was jetzt so seit der Veröffentlichung die meiste Arbeitszeit tatsächlich gebraucht hat, war zum einen jetzt irgendwie diese Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen noch zu pflegen und irgendwie wirklich jetzt, wo es dann noch veröffentlicht ist, mal es Leuten bekannt zu machen, mit Menschen zu sprechen, sich Gedanken darüber zu machen, was kann ich für Angebote anbieten, dass Leute das vielleicht auch nicht nur, wenn sie selber halt im Wald unterwegs sind oder zufällig über unsere Webseite stolpern, nutzen können, sondern auch, was kann ich Menschen vielleicht an die Hand geben, dass man da irgendwie noch ein schönes Event draus machen kann. Das war also die eine Sache, die bisher passiert ist. Was noch passiert ist, dass ich mich sehr, sehr viel mit der dahinterstehenden Netzwerktechnik auseinandergesetzt habe, weil das mit den, das habe ich am Anfang schon mal so ein bisschen anklingen lassen, mit diesen SIM-Karten, die Daten aus dem Wald rauskriegen, ist echt nicht so einfach, wie das vielleicht klingen mag. Und da zu sagen, den Bäumen die Möglichkeit zu geben, auch wirklich zu twittern, beziehungsweise halt dann jetzt den Vögeln oder den Fledermäusen, dass das noch kommen soll, oder dass das Totholz, was auch noch zum Sprechen gebracht werden soll, oder wir wollen auch noch in Spechthöhlen reingucken, weil die ja sehr, sehr wichtige Lebensorte auch für andere Tierarten oder sind. Ne, der Specht ist ja als Schlüsselart unterwegs und erschließt da Lebensräume durch die Spechthöhlen für andere Vögel oder Insekten, die das ja nachher noch weiter nutzen. Das sind also Sachen, da sollen noch eigene Module zu entstehen. Und das ist so der Ausblick, der momentan so steht. Ne? Dieses Netzwerk-Problematik, wo ich jetzt glaube, ich relativ durch bin damit und eine Lösung dafür gefunden habe, wie ich die Daten tatsächlich aus dem Wald auch herauskriege, ordentlich und stabil, ohne dass das irgendwie Absturzgefahr hat, was ja Computer gerne machen. Und jetzt, wenn das jetzt wirklich sich langsam setzen kann, dann auch diese Module so voranzutreiben, dass ich die veröffentlichen kann und dass man halt auch zu anderen Themen dann noch weiter Dinge lernen kann. Das ist jetzt so die Perspektive für die nächsten Monate.
Das klingt super spannend. Gibt es denn noch was, was Sie den Bäumen bzw. den Wildpflanzen oder dem Wald allgemein wünschen würden?
Ein leidfreies Leben. Was wünscht man einem Baum? Also ob die Aussage jetzt Sinn ergibt, weiß ich nicht. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob Bäume irgendwie Leid empfinden können oder Pflanzen. Das ist ja leider die Forschung nicht so weit, aber grundsätzlich wünscht man das ja jedem Lebewesen. Also ich wünsche, dass grundsätzlich jedem Lebewesen sein leidfreies Leben haben kann. Den Buchen würde ich wünschen, dass das mit dem Klimawandel sie nicht so mitnimmt, wie es jetzt aussieht, dass es passieren wird, ne? Diese Extremwetterereignisse und diese Dürren, die wir haben. Klar, Dürren gab es auch immer wieder, aber die Buchen sind ja da aktuell so ein bisschen die Sorgenkinder. Ja, dass die da irgendwie mit zurechtkommen, würde ich denen auf jeden Fall wünschen. Ne? Ich meine, im Endeffekt ist es dann, da kommt so ein bisschen da die romantische mit der Biologenweltsicht ein bisschen ins Gerangel, würde ich sagen, weil der Biologe sagt sich, ja gut, dann stirbt die Buche, das ist der Lauf der Dinge. Ein leidfreies Leben würde ich ja trotzdem wünschen.
Ja, genau. Und wir changieren ja auch immer wieder zwischen, ne, der Frage genau, wie kann man auf anderer Ebene vielleicht auch mit Pflanzen kommunizieren, ohne die digitalen Techniken.
Ja.
Und deswegen frage ich immer wieder so an diesen Schnittstellen nach, genau. Vielleicht die letzte Frage, was möchten Sie unserer Hörerschaft mit auf den Weg geben?
Ich würde Ihrer Hörerschaft jetzt unterstellen, dass das eh Leute sind, die schon in einer guten Verbindung zu unserer Natur stehen, sonst hört man sich ja diesen Podcast so auch vermutlich, na, vielleicht zum Reinkommen an. Das kann auch sein. Das heißt, das wird ja nichts sein, wo irgendwie ein Mangel dann besteht. Was natürlich mein Projekt ausmacht, ist, dass es ja eben genau dieses Digitale mit reinbringt und irgendwie diese Technik mit reinbringt. Und das ist ja etwas, was durchaus auch mal verteufelt wird oder nicht so angenommen wird oder halt irgendwie als irgendwie Gegenpol wahrgenommen wird. Und das kann es ja auch sein, ne, wenn man das im Extrem betreibt und wenn ich jetzt nur noch am Smartphone hänge und nur noch in meinen eigenen vier Wänden bin und so komplett den Kontakt zur Natur verliere, dann ist das ein Extrem, wo das sich irgendwie den Widerspruch darstellt. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Schnittstellen, wo das eine bereichernde Ergänzung sein kann. Und dass mein Projekt Natur digital begreifen, ist, glaube ich, eine von diesen Schnittstellen. Und das könnte ich der Hörerschaft vielleicht mit auf den Weg geben, dass die Möglichkeiten, die wir mit diesem digitalen Raum haben, sind toll. Und da gibt es ganz, ganz viele schöne Sachen, die man auch gestalten kann. Und da irgendwie dem gegenüber offen zu sein und das auch mal zu nutzen und auszuprobieren, wenn man eigene Ideen hat, vielleicht auch nochmal damit zu spielen, das umzusetzen. Das wäre was, was ich mit auf den Weg geben wollte.
Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute traf Technik auf Natur und wir haben nachvollziehen können, dass das kein Widerspruch zu sein braucht. Nils Einsfelder von der Biologischen Station hat uns mit in den Siegerländer Wald genommen, wo er Bäume mit Sensoren ausstattet, ihren Saftfluss misst und sie so zum Reden bzw. zum Twittern bringt. Die Daten werden zielgruppengerecht umgewandelt und auf altersgerechte Internetseiten dargeboten. Klick mal rein. Wir haben das in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch weitere spannende Infos und ein kleiner Werbeblock, natürlich auch zu unserem frisch erschienenen Buch Krautstrauß, das ebenfalls die Brücke zwischen analog und digital baut, denn es ist ja aus unserem Podcast und seinen Hörstücken entstanden. Blätter gern mal auf lunaherbst.de rein und bestell es dir in echt nach Hause. Und ach, wenn du dich fragst, wer hier eigentlich spricht, wir sind Mo und Melanie. Melanie ist ausgebildete Wildkräuterfachfrau und Heilpflanzenpädagogik und teilt ihr Wissen auf ihren wunderbaren Kanälen wie YouTube, einem unbedingt empfehlenswerten Online-Kurs und einem wöchentlichen Newsletter. Ich bin Mo, Kulturwissenschaftlerin und Kräuterpädagogin und liebe es, Entdeckungen im Alten wie im Neuen, im Analogen und im Digitalen zu machen. Wir danken dir fürs Zuhören und jetzt richtige Waldluft um die Nase. Wünsch dir deine Mo.